Der Rettungsdienst war noch nie ein leichter Job. Aber er war lange Zeit ein Job, der sich richtig angefühlt hat. Und viele von uns merken gerade, dieses Gefühl geht langsam verloren. Nicht wegen der Einsätze und nicht wegen der Menschen, die wir versorgen, sondern wegen den Rahmenbedingungen, unter denen wir eben arbeiten sollen. Diese Folge beschäftigt sich genau damit, mit dem, was im Rettungsdienst gerade schiefläuft. Und warum das mehr ist als nur ein subjektives Gefühl und eine Phase.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ja, moin Leute, ich freue mich wieder, eine Folge für euch aufnehmen zu können und endlich wieder dabei zu sein. Heute geht es um ein Thema, das mir schon lange im Kopf rumgeht und in den letzten Monaten auch immer lauter geworden ist, denn ich höre mich wirklich überall rum und quatsche mit euch, telefoniere mit vielen oder unterhalte mich über Social Media. Und da kam für mich einfach die Frage, was im Rettungsdienst ist gerade wirklich kaputt? Und bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein ganz kleiner persönlicher Punkt. Vielleicht habt ihr ja gemerkt, dass die letzte Folge so ein bisschen ausgefallen ist. Nein, die ist einfach nur verschoben. Tut mir wirklich leid. Der Grund dafür ist kein technisches Problem, keine Lustlosigkeit oder dass ich es vergessen habe. Ich könnte euch doch nicht vergessen. Ja? Der Grund ist genau der, über den ich heute sprechen möchte. Nämlich Arbeitsdichte, Dauerbelastung, zu vielen Themen gleichzeitig und zu wenig Raum, um Dinge, ja, sauber zu machen. Soll nicht heißen, ich arbeite zu viel, vielleicht schon, der ein oder andere würde sagen, ja. Aber es betrifft halt nicht nur den Rettungsdienst als System, es betrifft auch mich ganz persönlich, weswegen es halt auch immer ein bisschen schwierig ist, so ein Thema groß aufzuarbeiten. Weil wenn ich sowas wie heute schon sage, was ist im Rettungsdienst wirklich kaputt, dann will ich das natürlich auch ein bisschen mit Zahlen belegen und euch natürlich was erzählen. Das heißt also auch viel Recherchearbeit und so weiter. Und ja, gerade am Anfang eines Jahres, da muss ja auch alles erstmal wieder reinkommen. Ihr habt es ja selbst gehört auch, ne? Wir haben einen großen Wintereinfall, da ist ja auch einiges passiert und natürlich sind auch einige krank, deswegen sorry dafür, aber ich denke mal, wir kriegen das heute ganz gut über die Bühne und ich hoffe, ihr freut euch weiterhin über eine Folge, die wieder mal so ein bisschen kritisch ist, ne? Ja, was ist im Rettungsdienst wirklich kaputt? Und damit meine ich jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen, nicht die Azubis, nicht die Einsatzkräfte draußen auf der Straße. Das Problem ist, glaube ich, nicht der Mensch an sich da drin. Das Problem ist das System, in dem dieser Mensch einfach funktionieren soll. Und Rettungsdienst war eigentlich schon immer anstrengend. Ja, es war auch immer emotional fordernd. Es war immer nichts für Menschen, die einen ruhigen Job gesucht haben, oder? Aber das ist etwas anderes, was ich jetzt hier gerade so fühle, worüber ich reden möchte. Es geht nicht mehr um Spitzenbelastung, es geht um Dauerbelastung. Nicht mehr um Ausnahmezustände, wie sie ja gerne beschrieben werden, sondern um einen Zustand, der, ja, der Normalität geworden ist. Ja, viele von uns merken, wir sind nicht weniger belastbarer geworden, wir sind einfach dauerhaft am Limit und darüber will ich heute halt mit euch beziehungsweise euch in Gedanken einfach reden über Arbeitsverdichtung, über diese Wertschätzung, die sich im Alltag aber irgendwie nicht widerspiegelt, über Verantwortung, die wächst, aber Rückhalt, der so ein bisschen fehlt und darüber, warum die Guten leise gehen. Klingt irgendwie komisch, ne? Ein bisschen aufwieglerisch schon, oder? Das ist hier keine Folge mit schnellen Lösungen, muss ich euch sagen. Aber es ist eine Folge mit schon ehrlichen Worten. Und ich will euch das hier nicht schlecht reden alles, aber vielleicht denkt man mal darüber nach. Und ich denke mal, der eine oder die andere Kollegin, die werden da vielleicht auch mal mit dem Kopf nicken oder sagen, boah, ist bei mir nicht so, Sammy. Sorry, aber sehe ich anders. Vollkommen in Ordnung. Und freut mich natürlich auch für euch. Wenn du gerade im Dienst zum Beispiel sitzt, auf der Wache bist oder nach einer Schicht nach Hause fährst, ja, die Folge ist auf jeden Fall für dich. Lass uns gemeinsam einfach hineinschauen, was gerade kaputt ist und warum so viele von uns trotzdem noch da sind. Und da habe ich so meinen ersten Block so ein bisschen eingebaut. Und ich nenne es einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, Arbeitsverdichtung und Dauerstress. Ja? Also einfach mal reinschauen, wo es im Alltag wirklich wehtut. Und das ist in erster Linie die Arbeitsverdichtung einfach und eben dieser dauerhafte Stress. Wir haben alle das Gefühl, dass wir mehr arbeiten als früher, mehr dokumentieren und mehr Einsätze fahren. Aber gefühlt immer weniger Zeit irgendwie dafür haben, oder? Und das ist keine subjektive Wahrnehmung. Das decken übrigens auch Studien und Analysen auf. Und da habe ich von der Bundesanstalt für Straßenwesen 2024 einen umfassenden Bericht gesehen. Und ja, was hat Straßenwesen damit zu tun? Die analysieren das Leistungsniveau im Rettungsdienst jetzt zum Beispiel für die Jahre 2020-21. Ist ein bisschen zurück, dauert halt. Ihr habt gesehen, die brauchen jetzt über 3 Jahre, bis die dann eben sowas rausgebracht haben und analysiert haben. Auf 122 Seiten haben die Bundesanstalt weit, ja, keine Einzelmeinung irgendwie rausgeholt, sondern wirklich harte Daten. Und die Zahlen sind echt eindeutig, Leute. Also ich haltet euch fest, ich hau da mal ein paar Sachen raus. Also in Deutschland wurden im Zeitraum 2020-21 jährlich rund 13,1 Millionen Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst gefahren. Daraus entstanden also 16,1 Millionen Einsatzfahrten, weil viele Einsätze natürlich mehr als ein Fahrzeug binden, ne? Und auch Nachfahrten zum Beispiel erzeugen. So, jetzt gucken wir mal so prozentual, wie sieht es aus? 61,7% besprechen hier die Notfallrettung. Ne? Das sind rund 8,09 Millionen Einsätze. Dann gibt es noch 38,3 mal Krankentransport, das sind rund 5 Millionen Einsätze. Notarzt wurde in 2,19 Millionen Fällen alarmiert und das sind 16,7% aller Einsätze. Jetzt müsste man gucken, gerade 2021 ist ja auch das Jahr, wo der Notfallsanitäter dann ja auch mit der mit dem Notfallsanitätergesetz und der Änderung dort, der Reform, quasi auch ein bisschen mehr Rechte zugesprochen hat, nicht nur ein bisschen, einige Rechte dazu gesprochen hat. Da müsste man also wirklich abwarten, was die Zahlen dann sagen. Aber ich fand das einfach mal ganz spannend. Wenn man das also runterbricht, ja, dann reden wir über 97 Notfalleinsätze pro Jahr und 1000 Einwohnern, also auf 1000 Einwohnern, ja, 60 Krankentransporte und 26 Notarzteinsätze, ne, auf 1000 Einwohner. Und jetzt kommt der Punkt, den viele vielleicht mal falsch einschätzen. Der klassische dramatische Einsatz ist wirklich die Ausnahme, ja. 1,8% der Notfalleinsätze sind zum Beispiel Verkehrsunfälle. Das entspricht circa 134.000 Einsätzen pro Jahr, ne. Ist ein historischer Tiefstand, muss man wirklich sagen, was ja gut ist, ne, weniger Verkehrsunfälle, ne. Der mit Abstand größte Anteil sind hier laut Statistik 70% sonstige Notfälle, 21,5% internistische Notfälle und 6,3% sonstige Unfälle und 0,2% übrigens nur Arbeitsfälle. Ja, ich würde mich gerne mal vergewissern, was sonstige Notfälle wären. Also da spielt ja wirklich alles Mögliche rein. Wahrscheinlich Sturz und aus dem Bett heben, Quatsch, vom Boden aufheben, wer weiß. Das heißt übersetzt, der Rettungsdienst fährt heute massiv viel. Aber eben nicht mehr primär diese klassischen Blaulicht-Katastropheneinsätze, sondern ein riesiges Spektrum an Versorgungsrealität. Ja? Und jetzt mal zur Einsatzdichte. An einem unterschiedlichen Wochentag, ja, werden bundesweit rund 22.500 Notfalleinsätze gefahren. Am Wochenende kaum weniger, da sind es vielleicht mal so 21.500, ja, pro Tag. Also da gibt es keinen großen Unterschied zwischen in der Woche und am Wochenende. Einige denken das ja immer noch und sagen das auch, mag subjektiv auch mal sein bei euch, aber durchschnittlich sind das erstmal die Zahlen. Das ist entscheidend, weil früher Wochenenden Entlastung bedeuteten, auch im Rettungsdienst. Heute sind sie es einfach nicht mehr. Und im Krankentransport, da sind es unter der Woche 16.000 Einsätze und am Wochenende 8.200, da merkt man es vielleicht noch, ne? So fast die Hälfte. Diese Zahlen erklären, warum sich Dienst nicht mehr wie hoch und runter anfühlt, sondern eben wie so ein dauerhaftes Grundrauschen, so ein Grundstress. Und jetzt kommt der Punkt, den viele Kolleginnen und Kollegen spüren, aber selten klar benennen. Diese steigende Einsatzfrequenz, die wurden nicht im gleichen Maß mehr durch mehr Rettungsmittel oder mehr Personal aufgefangen. Die Arbeit pro Schicht steigt einfach, aber die Zahl der Fahrzeuge, die Zahl der verfügbaren Crews und die Zeitfenster, die bleiben einfach gleich. Dazu kommt dann noch Dokumentation. Fast jeder Einsatz erzeugt heute zum Beispiel bei vielen, nicht allen, digitale Protokolle. Irgendwelche Nachträge, Rückfragen, Qualitätsmanagement-Themen, abrechnungsrelevante Sachen, Transportscheine oder ähnliches. Das passiert nicht in der Pause, sondern zwischen den Einsätzen. Und wenn man dann drin ist, also in der Wache ist, dann hat man eben nicht unbedingt frei, weil dann stehen zum Beispiel Aufgaben an, die halt nichts mit Erholung zu tun haben. Ja? Zum Beispiel das restliche Fahrzeug checken, falls man das morgens noch nicht geschildert. Material muss natürlich aufgefüllt werden, gewisse Geräte vielleicht auch wieder nachbereitet werden, was ausgewischt werden, wenn da Blut runtergetropft ist oder was auch immer. Ne? Desinfektion muss gemacht werden. Dann gibt es noch Wachenorganisation, interne Aufgabe wie BZ-Gerät zum Beispiel checken. Keine Ahnung, irgendwelche SDK-Aufgaben oder. Ja, dann gibt's noch Wachenreinigung, da gibt's RTW, KTW, NEF-Desinfektion. Da müssen gewisse Erledigungen auch gemacht werden. Ein Fahrzeug vielleicht gegebenenfalls ausgetauscht werden, was abgestimmt werden. Das alles frisst Zeit. Und genau diese Zeit fehlt uns dann halt für Pausen. Ja, und laut Pausengesetz, Arbeitszeitgesetz, so heißt das, nicht Pausengesetz. Gilt, ab über 6 Stunden Arbeit müssen mindestens 30 Minuten Pause sein. Ab über 9 Stunden sogar mindestens 45 Minuten. Und das sind echte Pausen. Ne? Echte Pausen heißt nicht dazwischen irgendwie 1, 2 Einsätze und dann mal ganz kurz hinsetzen. Ja? Eine echte Pause gilt übrigens auch, das ist auch Rechtsprechung tatsächlich in Deutschland, ab 15 Minuten. Ja? 15 Minuten ohne irgendwelche Arbeitsaufgaben und so weiter gilt es erst als richtige Pause. Ne, die man hat. Und das heißt eben nicht, dass man noch im Rettungswagen sitzt und 15 Minuten über die Landstraße fährt. Das ist keine Pause. Ihr seid ja immer noch im Rettungswagen. Ja. Die Realität ist aber, die Pausen fallen halt einfach aus. Die werden unterbrochen oder sie existieren halt nur auf dem Papier. Und da werden mich wahrscheinlich einige echt verteufeln für, dass ich das sage. Aber es ist doch so, oder? Und jetzt die häufigste Frage. Muss die Leitstelle irgendwann mal eine Pause genehmigen? Die Frage habe ich mir wirklich oft früher gestellt. Müssen die nicht irgendwann mal sagen, Mensch, Jungs, ihr seid so oft gefahren, Mädels, ja, wir machen euch eine Pause rein, kein Ding. Nee, das müssen die nicht automatisch. Ja? Pausen sind nämlich arbeitsrechtliche Aufgaben des Arbeitgebers und der Dienstplanung. Und die Leitstelle hat die Aufgabe, Einsätze zu disponieren. Ja? Die sind kein Arbeitsschutzorgan, möchte aber nicht sagen, dass die Jungs und Mädels da oben in der Leitstelle nicht darauf achten würden, wenn ihr das mal sagt, wenn ihr da anrufen würdet und sagt, hey, wir bräuchten da mal eine Pause. Das sind ebenfalls Kolleginnen und Kollegen, die wahrscheinlich immer noch auf der Straße mit uns zusammenarbeiten oder es früher mal getan haben und deswegen ganz genau wissen, was wir tun und warum wir das mal machen oder warum wir das erfragen. Aber manchmal ist es einfach nicht möglich und wie gesagt, sie sind nicht unbedingt im Muss. Ne? Sie disponieren halt nur und der das Arbeitszeitschutzgesetz, das ja, steht da nicht so an oberster Stelle. Das Ergebnis ist also, ein gesetzlicher Anspruch existiert an Pause, aber das System erzeugt Bedingungen, unter denen einfach faktisch kaum das Ganze eingehalten werden kann. Und genau das nennt man dann Arbeitsverdichtung. Das heißt halt nicht, ein schlimmer Einsatz, sondern viele Einsätze, wenig Zeit, keine Erholung und das Ganze dauerhaft. Das ist kein individuelles Belastungsproblem, das ist ein strukturelles Belastungsproblem. Die Folge ist halt auch, deswegen haben wir kaum echte Pausen, obwohl sie halt gesetzlich vorgesehen sind. Und wir haben ja auch eine gesetzliche Schutzvorgabe, die aber im Alltag systematisch halt einfach unterlaufen wird. Weil Einsätze halt einfach nicht warten, ne? Die timen das nicht nach Pause. Fahrzeuge werden auch nicht im notwendigen Maß bereitgestellt und durch die hohe Belastung gibt es einfach schlicht keine echte Erholung in vielen Wachen in Deutschland. Das hat Konsequenzen wie zum Beispiel, dass die Leute erschöpft sind, dass es Konzentrationsprobleme gibt, dass das Fehlerpotenzial sich erhöht, ja, die Zufriedenheit natürlich auch sinkt und die körperliche und mentale Belastung ebenfalls steigt und das jeden einzelnen Tag. Wir müssen also dahin schauen, warum wir zwar immer mehr Einsätze haben, aber nicht mehr Personal, nicht mehr Fahrzeuge und nicht mehr Zeit zum Erholen. Da müssen wir einfach drauf schauen. Wir müssen auch schauen, warum wir behindert werden von Dokumentationslast zum Beispiel, statt unterstützt zu werden. Und warum der normale Wachenalltag uns zusätzlich auslaugt, obwohl wir eigentlich nur Dienst haben sollten. Und ein Punkt, über den kaum gesprochen wird, und ich wette mit euch, es hassen mich jetzt auch einige dafür, sorry dafür, aber es muss doch mal gesagt werden, ist die Frage, wann gilt ein Rettungsmittel eigentlich als einsatzbereit? In vielen Regionen gibt es ja offiziell den Status 6 für nicht einsatzbereit, den man dann drückt, wenn es halt nicht mehr geht, wenn das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit ist, wenn die Crew darauf nicht mehr einsatzbereit ist. Aber stellt euch vor, es gibt in einigen Regionen diesen Status zumindest offiziell, aber er wird halt nie genutzt. Stattdessen bleibt so ein Fahrzeug manchmal im System auf Status 1 oder 2, also formal einfach einsatzbereit, einsatzklar, ne? Und dann gibt es so Zusatzbezeichnungen, die man dahinter packen kann, so Buchstaben, ne? Zum Beispiel D für Desinfektion oder O ohne Besatzung, nicht alarmieren mit N, ne? Also habe ich schon in vielen Dingern gesehen. Das Fahrzeug ist also real, zum Beispiel ohne Personal oder bei Desinfektion in so einer Aufbereitung oder mit N nicht unbedingt disponierbar, weil auf nicht alarmieren, aber es gilt statistisch weiterhin als einsatzbereit, weil für viele Auswertungen nur die Zahl im Status zählt, nicht der Buchstabe dahinter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 0 sind oft das, was in Berichten, in Kennzahlen, in Leistungsnachweisen berücksichtigt wird. Das führt zu einer ganz interessanten Situation. Auf dem Papier kann man halt sagen, die Fahrzeuge waren durchgehend verfügbar. In der Realität heißt, weiß jede Leitstelle und jede Wache, die Fahrzeuge, das stand da, aber es konnte faktisch kein Einsatz fahren. Ja. Und es ist kein Vorwurf an einzelne Leitstellen oder Verantwortliche. Das ist ein systemischer Effekt. Wenn du keinen Status mit nicht einsatzbereit führst, kannst du statistisch auch kaum darstellen, wie oft ein Fahrzeug real nicht verfügbar war. Das Ergebnis daraus, das muss man sich doch mal vorstellen, das ist, die Einsatzbelastung steigt, die Knappheit steigt und die Auswertung sagt, aber es ist alles im grünen Bereich. Ja, und genau hier entsteht wieder so ein Druck auf die Crews, weil das System sagt ja, da ist noch was da, obwohl auf der Straße eigentlich längst klar ist, die Luft ist raus. Das verstärkt die Arbeitsverdichtung einfach zusätzlich. Nicht durch bösen Willen, sondern durch die Art, wie wir Verfügbarkeit messen, wie wir es halt einfach abbilden. Und genau dadurch entsteht am Ende so ein Bild, was mit der Realität oft wenig zu tun hat. Denn Fahrzeuge formal dauerhaft auf Status 1 und 2 stehen zu lassen, auch wenn sie zum Beispiel auf O, D, N, A, B faktisch nicht disponierbar sind, ja, da passiert was ganz Entscheidendes. In der Statistik sieht das gut aus. Ja, da kann man später einfach sagen, boah, also unsere Rettungsmittel, die waren immer da, die waren immer einsatzbereit, wir waren immer da, also wir konnten immer was vorhalten. Ja, da gab es keine relevanten Ausfälle, muss man nicht, nee, ne? Also glänzen. Ja, und auf dem Papier stimmt das sogar, weil es keinen offiziellen Status gibt, der halt diese Nichtverfügbarkeit sauber abbildet, außer halt den Status 6, wenn man ihn drückt. Die Leitstellen wissen, dass nichts verfügbar ist, die Crews wissen, dass das nicht verfügbar ist, aber letzten Endes stehen sie halt so drauf und trotzdem fließen genau diese Daten später in die Auswertung ein, auf deren Grundlage dann zum Beispiel entschieden wird, ob Rettungsmittel zum Beispiel ausreichend vorhanden sind oder nicht. Und das führt dazu, dass ein System sich ja quasi selbst bestätigt. Wenn Statistik sagt, da ist immer nur da, dann gibt es keinen richtigen objektiven Druck, da was zu ändern, und das finde ich ist sehr gefährlich. Nee, nicht weil jemand bewusst trickst, sondern weil ein System ohne ehrliche Abbildung der Realität immer zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Am Ende heißt es dann, die Belastung ist hoch, aber die Struktur passt. Und genau da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz, weil für die Menschen auf den Fahrzeugen, da fühlt sich das einfach völlig anders an. Weniger Luft, ja, zum Durchatmen, mehr Druck, auf jeden Fall wenige richtige Pausen und einfach die Verantwortung, die dauerhafte Verantwortung, die ja niemals ablässt, weil wir ja immer zum nächsten Einsatz fahren. Und das, obwohl auf dem Papier ja alles einsatzbereit war. Und das ist kein individuelles Problem, Leute. Das ist ein strukturelles Problem. Und darüber muss man echt mal nachdenken. Sorry, dass ich euch die Realität jetzt mal so auf den Tisch klatschen muss. Aber in vielen, vielen Rettungsdiensten, nicht in allen, sieht es genau so aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Kommen wir zu einem Wort, das im Rettungsdienst inflationär benutzt wird und gleichzeitig bei vielen eigentlich nur so ein bisschen Kopfschütteln auslöst. Wertschätzung. Wertschätzung ist ja überall, ne? In E-Mails, in Reden, Social Media Posts wird ganz viel gewertschätzt, ne? In Dankesbotschaften zum Tag des Ehrenamts zum Beispiel oder Tag des Rettungsdienstes, Tag der 112. Ich will es mal ganz klar sagen, diese Worte sind oft natürlich ehrlich gemeint. Da sitzt nicht zwangsläufig jemand und denkt sich, ach, den erzählen wir halt mal irgendwas und dann freuen die sich und so. Aber genau hier liegt das Problem. Wertschätzung ist kein Gefühl. Wertschätzung ist echt eine Handlung. Und zwischen dem, was gesagt wird und dem, was ja einem Alltag kommt, da klafft im Rettungsdienst einfach ja eine Riesenlücke. Denn gleichzeitig erleben viele von uns Dienstpläne, die immer enger werden. Pausen, die, wie ich schon sagte, theoretisch existieren, aber praktisch halt nicht. Steigende Verantwortung, die Einsatzfrequenz, die erhöht sich, die Dokumentationslast wird immer größer und. Aber kaum spürbare Entlastung, oder? Ich meine, ich war super happy, als wir von Papier auf digitale Dokumentation gekommen sind, aber das macht halt jetzt den Kohl jetzt auch nicht so fett, weil geschrieben werden muss ja so oder so und das lässt sich wahrscheinlich auch nicht lösen. Aber eine Entlastung, eine richtige Entlastung zu finden in einigen Sachen, die gibt es oft nicht. Ja, und dann kommt halt einfach nichts außer der Satz, ihr macht einen tollen Job, und innerlich denkt man doch so, ja, aber davon wird mein Dienst jetzt nicht kürzer, mein Kopf wird nicht freier und meine Pause, die habe ich halt immer noch nicht dadurch so richtig. Das ist der Punkt, an dem Wertschätzung halt einfach anfängt, hohl zu klingen. Na, wenn du Wertschätzung immer wieder betonst, die sich aber im Alltag einfach nicht widerspiegelt, dann kippt das Ganze irgendwann, dann fühlt sich's nicht mehr gut an. sondern wie so eine Beruhigungspille, wie so eine Tavor oder sowas ähnliches fürs System. Ja, viele Kolleginnen und Kollegen haben mir das echt schon so oft gesagt, sowas wie, Mann, ich brauche keinen Applaus, ich brauche keine hohlen Phrasen, ich brauche nicht irgendwie andauernd so eine Dankeskarte oder irgendwas in die Richtung, ja, das ist super nett, dass ihr euch uns mal was als Wachenleiter vorbeibringt und Kaffee und was zu naschen oder irgendwie mal eine schöne Decke zum Einkuscheln, aber die können wir ja kaum nutzen. Was wir brauchen als Kollegen ist Planbarkeit, es sind Pausen, die wir verlässlich auch bekommen. Wir brauchen Rückhalt, wenn es halt auch mal schwierig wird in einigen Sachen. Und genau das ist der Unterschied. Echte Wertschätzung heißt nicht nur Danke zu sagen. Echte Wertschätzung, finde ich, heißt es, Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen man diesen Job langfristig machen kann. Es klingt jetzt alles nach so ganz viel Gemeckere und man könnte auch sagen, hör doch auf mit dem Job, aber das wollen wir ja nicht. Wir lieben diesen Job ja. Wir wollen ja das alles, was Rettungsdienst wirklich ausmacht, mit seinen Bagatellen, mit seinen richtigen Notfällen, mit all dem, das Team und so weiter. Aber ja, wenn die Wertschätzung dafür manchmal nicht da ist, dann macht es uns das schwer, diesen Job wirklich zu lieben. Ein weiteres Problem ist halt, dass ja Wertschätzung zum Beispiel öffentlich, sehr öffentlich gezeigt, aber die Belastung halt sehr privat getragen wird. Ja, nach außen wird es professionell, wir sind belastbar, wir sind einsatzbereit. Und innen drinne, ja, wenn man die Tür mal aufmacht und in so eine Wache reinguckt, man ein Praktikum macht, dann merkt man ab und zu mal, boah, müde, gereizt. Fühlt sich ganz schön leer an, die Leute. Und dann wundert man sich, warum Menschen innerlich so ein bisschen kündigen. Obwohl sie ihren Job eigentlich total lieben, wie ich schon sagte. Ja, viele verlassen den Rettungsdienst nicht, weil sie keine Lust mehr auf Menschen haben. Sie gehen, weil sie das Gefühl haben, dass der Einsatz, den sie zeigen, selbstverständlich geworden ist. Und das ist echt gefährlich. Denn wenn Wertschätzung halt nur noch ein Wort ist, aber keine Konsequenzen hat, dann verliert sie so ein bisschen an Wirkung. Ja? Dann steht da Zynismus. Dann entsteht Frust bei den Leuten. Dann entsteht dieses Gefühl von, ist mir egal, was die sagen, es ändert eh nichts. Passiert ja sowieso nichts, war ja schon immer so. Kennt ihr doch aus den allerersten Folgen, die wir teilweise rausgebracht haben, damals noch mit Louis, mit Sprechwunsch. Und genau das zerstört die Motivation. Nicht laut, sondern schon leise. Wertschätzung ohne Veränderung ist halt keine Wertschätzung. Das ist, ja, das ist Kommunikation, aber halt ohne Substanz. Und das ist eine der größten Baustellen im Rettungsdienst, aber ich glaube auch in anderen Arbeitsalltagen, oder? Wo wir gerade mal über Wertschätzung reden, muss ich ja wirklich sagen, Wertschätzung erfahren wir hier bei Retterview tatsächlich sehr, und zwar von euch, wirklich. Ne? Also manchmal gefällt euch eine Folge richtig gut, manchmal sagt ihr auch ganz offen, boah, war nicht meins. Einige feiern das aktuelle Solo-Format, andere sagen, boah, ich will mehr Stimmen, ich will mehr Gäste, ich will mehr Perspektive, und ganz ehrlich, das sehe ich ganz genauso. Und Leute, die Gäste sind angefragt, sie werden kommen, und Retterview bleibt ein Podcast, der sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Und genau deshalb passt das Thema Wertschätzung auch ganz gut hier jetzt zu dem folgenden Blog, denn zu einer ganz kurzen Werbepause, unterstützt von Holy, weil man muss ja einfach sagen, wir sind im neuen Jahr, es gibt neue Vorsätze, die ihr euch wahrscheinlich alle vorgenommen habt, und ich sag's ganz ehrlich, meine drehen sich vor allem darum, besser durch lange Tage zu kommen, ohne immer so ein bisschen zu meckern. Und ich muss sagen, das mache ich ganz gut in meinem Einsatzalltag, aber das laugt trotzdem immer ein bisschen aus. Ne? Und ich habe mir auch gesagt, ständig Zucker und sowas alles einfach, muss einfach mal so Bullshit einfach mal weg von meinem Körper. Und ich muss sagen, mit Holy stärkt das da den Alltag enorm, weil Holy ist Zero Zucker, Zero Bullshit, toll, voll mit Vitaminen, Elektrolyten, Ballaststoffen und dabei deutlich günstiger als so ein Softdrink aus dem Supermarkt. Etwa 80 Cent pro halben Liter. Ist einfach genial. Kannst du mit Wasser mischen und schmeckt super. Gerade im Rettungsdienst bei langen Diensten oder stressigen Tagen ist es für mich halt eine einfache Möglichkeit, mir selbst mal was Gutes zu tun, ohne schlechtes Gewissen. Und vielleicht auch spannend für euch, Holy hat seit dem 29.12. was Neues im Sortiment. Beziehungsweise haben sie es sogar, glaube ich, am 31.12. erst rausgebracht. Nämlich Sorten wie Black Tea und Hibiscus Tee. Ja, die gibt's auf jeden Fall in 50er Portionen mit permanenten Flavors. Das finde ich super, die bleiben also. Und wenn ihr Holy ausprobieren wollt, ja, dann bestellt es doch einfach mit dem Code RETTERVIEW und bekommt 10% Rabatt auf alles. Damit spart ihr nicht nur selbst, sondern unterstützt auch genau diesen Podcast. Versucht es, probiert es aus, und in den Shownotes ist auch nochmal der Link. Wir haben eine extra Seite dazu, und gleich geht's weiter mit dem Thema. Es soll weitergehen mit dem Thema, was wir heute haben, und zwar, warum der Rettungsdienst eigentlich schon so ein bisschen kaputt ist. Ne? Und ja, das soll jetzt nicht scherzhaft gemeint sein für alle die, die das Ganze nochmal rekapitulieren wollen. Also wir haben wahrscheinlich ein systemisches Problem, das wir durchaus bewältigen müssen. Statistiken, die ja gegebenenfalls so ein bisschen umgangen werden oder verschönert werden. Und natürlich die Arbeitsbelastung, die immer mehr steigt, die Arbeitsdichte. Und wir hatten noch über Wertschätzung am Ende geredet, und etwas, was eng mit Wertschätzung zusammenhängt, ist das Thema Verantwortung. Denn wenn man mal ehrlich ist, dann hat sich der Rettungsdienst in den letzten Jahren vor allen Dingen dahingehend verändert, dass die Verantwortung doch schon explodiert ist. Wir haben mehr medizinische Verantwortung als Team, mehr rechtliche Verantwortung, kommunikative Verantwortung, muss man ja auch einfach sagen. Es muss viel mehr hin und her geredet und rekapituliert werden. Und wir haben auch mehr Verantwortung für Entscheidungen, die ganz besonders, ja, abgefedert waren, früher mal, ne, muss man einfach sagen. Früher hat man sich Notarzt dazu geholt oder hat andere Institute entscheiden lassen, heute macht man das halt selbst. Und da will ich mich gar nicht drüber beschweren, ja. Also wir entscheiden heute über Transport, nicht Transport, über Zielkliniken, Eskalation oder Abwarten, über invasive Maßnahmen, Grenzsituationen, die ja juristisch relevant sind. Und das auch noch unter Zeitdruck, Personalmangel und ja hoher Einsatzfrequenz. Und ohne echte Möglichkeiten, manchmal auch Dinge sauber nachzuarbeiten. Es ist einfach so, ein Debriefing, ein ordentliches Debriefing zu machen, ist manchmal gar nicht mehr möglich bei dieser Einsatzfrequenz. Und dabei fehlt häufig halt so ein bisschen der Rückhalt. Das Ganze offen anzusprechen und zu sagen, das müssen wir doch ändern. Ich meine also nicht dieses typische, du bist schuld, wenn was schief geht, sondern halt dieses leise Gefühl. Wenn es kritisch wird, dann stehe ich alleine da. Viele Kolleginnen und Kollegen haben genau diese Sorge. Nach außen heißt es, trefft eigenständig Entscheidungen. Handelt verantwortungsvoll. Ihr seid ja dafür ausgebildet. Aber wenn Entscheidungen später hinterfragt werden, fühlt es sich oft nicht nach Unterstützung an, sondern eher nach so einer Absicherung nach oben. Und es macht was mit den Menschen. Weil Verantwortung, die kann man tragen, wenn man weiß, dass jemand hinter einem steht. Wenn Verantwortung eben ohne Rückhalt dazu führt, dass man defensiv arbeitet, ja, oder sich eher absichert, statt zu entscheiden. Immer Angst vor Fehlern hat und langfristig so einen inneren Rückzug frönt, ja, dann läuft da irgendwas nicht richtig. Ein weiteres Stichwort ist hier vor allen Dingen, wenn ich gerade davon mal rede, mal so ein bisschen Fehlerkultur. Ja, also offiziell gibt's ja eine Fehlerkultur. Ja, in Leitbildern, in Präsentationen, was wir nicht so alles gesehen haben. Es gibt Konzepte, ja, und in der Praxis erleben wir oft eher so einen Fehler dürfen existieren, solange sie keine Konsequenzen haben müssen. Das führt dazu, dass man Risiken so ein bisschen meidet, oder? Auch wenn man fachlich eigentlich ein bisschen anders entscheiden würde. Nicht, weil man schlecht ausgebildet ist, sondern weil man gelernt hat, wenn was schief geht, dann bist du halt alleine verantwortlich. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Dafür haben wir jetzt auch das Notzahlengesetz und das soll auch so sein. Aber da muss jemand dahinter stehen, trotz alledem. Nicht der die Verantwortung dir komplett abnimmt und sagt, nein, nein, ich mach das schon. Sondern der hinter deinen Entscheidungen steht, der dich unterstützt. Und es ist brandgefährlich, wenn das nicht passiert. Für die Qualität der Versorgung und für die Menschen, die diesen Job halt machen. Und genau hier kippt so ein bisschen die Verantwortung von etwas Sinnvollen zu was Belastendem, finde ich. Denn es geht nicht mehr darum, gute Entscheidungen zu treffen, sondern darum halt keine angreifbaren Entscheidungen zu treffen. Wie häufig, liebe Kolleginnen und Kollegen, habt ihr schon mal gesagt, ja, also ganz ehrlich, nach all den Faktoren, die wir hier haben, muss das jetzt nichts unbedingt sein, ist das eher wahrscheinlich, ich sag jetzt mal nur, eine Erkältung oder ähnliches. Aber dann sagt man, ja, kommst du mal trotzdem mit in die Klinik, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ja, und an diesem Punkt merkt man spätestens, das System fordert schon extrem viel und gibt aber zu wenig Sicherheit einfach zurück. Und das ist was, das viele Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt immer laut sagen. Und das tragen die jeden Tag mit sich rum. Ne? Darüber wird oft in Debriefings oder ähnliches nicht geredet. Und wir haben ja bei uns auch Azubis zum Beispiel drauf, mit dem wir das ja auch mit auf den Weg geben, auch diese Unsicherheit mit auf den Weg geben. Und genau da müssen wir vielleicht ansetzen und sagen, du, sorry, da war ich mir jetzt nicht sicher. Oder was sagst du denn dazu? Ne? Uns fehlt da einfach ein bisschen mehr Rückhalt, den wir dahingehend den wir von oben halt brauchen, von ja, ärztlichen Leitungen, von Arbeitgebern und dergleichen. Und wenn wir darüber reden, woran der Rettungsdienst kaputt geht, ja, dann müssen wir auch darüber reden, warum zum Beispiel gute Leute eher leise gehen. Also wenn wir mal über Personalmangel im Rettungsdienst sprechen, dann reden wir oft über Zahlen. Dann reden wir über fehlende Stellen. Dann höre ich mir auch immer wieder was über offene Dienste und Ähnliches an. Aber viel seltener reden wir eigentlich darüber, wer da eigentlich jetzt gegangen ist. Es sind nicht immer die Lauten oder die ständig anecken. Es sind nicht immer die, die sowieso irgendwie nicht so richtig angekommen sind. Es gehen oft die Guten, ja, die Zuverlässigen, die Verantwortung auch übernehmen, die bei denen man wusste, boah, das läuft. Und ich finde, Freunde, das Erschreckende ist, die gehen selten halt laut. Na, da gibt's keinen Riesenknall und dann gehen die. Ja, keine Eskalation oder kein Abschiedsbrief voller Wut oder Ähnliches. Nee, die gehen oft leise. Das ist zumindest mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ja? Da reduzieren die mal die Stunden, melden sich vielleicht öfter krank, wechseln mal in andere Bereiche oder sowas und sind irgendwann einfach weg. Und viele sagen dabei jetzt nicht so, boah, ich hasse den Rettungsdienst, sondern die sagen dann sowas wie, so kann ich nicht arbeiten. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich hasse den Rettungsdienst und so kann ich nicht arbeiten. Denn Menschen gehen halt nicht, weil sie keine Lust mehr auf Einsätze haben. Nicht, weil sie irgendwie keine Verantwortung mehr tragen wollen. Nicht, weil sie plötzlich irgendwie so, die sind nicht empfindlich geworden. Sie gehen, weil sie halt das Gefühl haben, dass ihr Einsatz irgendwie keine Perspektive mehr hat. Weil sie merken, es wird nicht weniger, wir haben keine Planbarkeit, es wird nicht ruhiger. Und manchmal auch, es wird nicht ehrlicher. Transparenz, ne? Auch ein großes Zauberwort übrigens im Rettungsdienst, ne? Von Leitungskräften und dergleichen. Und weil sie irgendwann anfangen auch zu rechnen. Nicht unbedingt immer nur monetär oder sowas, ne? Die gucken nicht immer nur aufs Geld, sondern eher so ein bisschen mental. Wie lange halte ich das noch durch? Oder, boah, wenn ich das jetzt lange mache, was macht das mit mir? Was bleibt von mir übrig, wenn ich da jetzt einfach so weitermache? Und wenn man an diesen Punkt angekommen ist, dann geht man meistens nicht im Streit, dann geht man meistens eher aus Selbstschutz. Ja. Viele von denen würden echt bleiben. So habe ich das Gefühl schon bei einigen Kolleginnen und Kollegen immer gehabt, die ich so getroffen habe in ganz Deutschland. Das ist wirklich so. Wenn sie das Gefühl hätten, sie würden mehr gehört werden. Ja, sie würden auch ernst genommen werden, auch ihre Kritik. Und Kritik ist nicht immer nur, alles ist Kacke, sondern echt, da kommen manchmal super Vorschläge. Aber wenn die nicht ernst genommen werden, ja, dann läuft's nicht. Und vor allen Dingen auch, wenn Grenzen manchmal nicht respektiert werden. Auch das gibt es leider. Das fehlt oft. Ne? Stattdessen wird so ein Gefühl geschürt von Austauschbarkeit. Ne? Wenn du gehst, dann kommt halt der Nächste. Als wenn wir uns das leisten könnten. Wirklich, manche tun so, als ob wir das so tun können, aber irgendwo ist auch Schluss. Der Nächste kommt immer seltener. Und das Wissen, das geht, das kommt auch nicht zurück unbedingt. Das ist das eigentliche Drama, finde ich. Der Rettungsdienst verliert nicht nur Personal, er verliert Erfahrung, Qualität, gute Haltung. Und das kommt auch nicht so über Nacht. Also das passiert nicht über Nacht, das passiert richtig schleichend. Das ist nicht so ein, und jetzt hat er keinen Bock mehr, ja. Das ist wirklich schleichend, ganz, ganz still. Ne? Es ist schon, ist ja fast unsichtbar, bis man irgendwann merkt, die immer getragen haben, die das immer vorangebracht haben, die immer dafür gesorgt haben, gute Einfälle zu haben, die das Team auch motiviert haben, die sind nicht mehr da. Und genau deshalb ist es so gefährlich, wenn wir diese Abgänge als individuelles Problem abtun, wenn wir sagen, ja, das war ein Einzelfall. Das sind keine Einzelfälle, Freunde. Das ist ein Muster, wenn das auftaucht. Und dieses Muster sagt uns sehr, sehr deutlich, so wie es gerade läuft, ist es für viele langfristig nicht mehr tragbar. Und wenn das all das zusammenkommt, Arbeitsverdichtung, fehlende Pausen, keine Wertschätzung oder beziehungsweise Wertschätzung ohne Konsequenzen und Verantwortung und Rückhalt, dann bleibt das halt nicht folgenlos. Dann verändert das Teams und das oft leise, schleichend, fast unbemerkt. Und die Stimmung wird einfach dünner, der Ton wird rauer und die Geduld wird durchaus kürzer, finde ich. Also Kleinigkeiten eskalieren vielleicht schneller, die meisten reagieren gereizter, ja, einige ziehen sich zurück. Nicht, weil man schlechte Kolleginnen und Kollegen geworden ist, sondern weil halt einfach so ein bisschen die Reserven fehlen. Und das passiert ganz, ganz häufig. Und dabei passiert, finde ich, auch immer was Gefährliches. Der Frust, der richtet sich nicht mehr unbedingt oben ins System, sondern nach innen, ins Team. Das geht ins Team rein. Da entstehen dann plötzlich echt, da kommen Generationenkonflikte, ist noch das kleinste Problem, glaub mir. Ja, da gibt's dann plötzlich ein Lagerdenken, da werden alt gegen jung gehetzt, da engagiert man sich gegen die stillen Leute, die nichts sagen. Da gibt's eine Hexenjagd teilweise, boah, hat hier einer was gesagt und so weiter. Oder boah, hast du den schon gesehen? Dabei sitzen wir doch alle im selben Boot. Und genau hierfür müssen wir mal ehrlich sein, das System können wir nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können ändern, wie wir miteinander umgehen. Das geht schon. Deshalb ein paar Dinge, die aus meiner Sicht, finde ich, ein bisschen helfen können, sind keine Wunderlösung, ja, sondern einfach so ein paar realistische Stellschrauben, über die ich mir mal so Gedanken gemacht habe. Und ich finde, das Erste, was immer da sein sollte, ist einfach mehr Verständnis füreinander in dieser Situation. Wenn man halt gereizt ist, wenn jemand mal unkonzentriert wirkt, ja, oder sich zurückzieht, ist es nicht automatisch irgendwie Faulheit oder Desinteresse, dann könnte das auch einfach mal Erschöpfung sein, ja. Wichtig also, habt Verständnis füreinander, versucht es auch anzusprechen und benennt, also das ist das Zweite, benennt Probleme, ohne unbedingt immer einen Schuldigen zu suchen. Ja, nicht sowas wie, du machst immer das oder keine Ahnung, ich erlebe immer, dass du das so und so machst, das ist kacke. So fühlt sich der Dienst gerade an, wäre so ein Ding. Also, hey, für mich fühlt sich der Dienst gerade so an. Ne? Also so Ich-Botschaften treffen es immer besser als du. Du bist derjenige, du machst das falsch oder ähnlich. Es verändert Gespräche echt massiv. Ne? Versucht das durchaus mal im nächsten Gespräch, wenn euch irgendwas auffällt. Und versucht auch einfach kleine Entlastungen ernst zu nehmen. Nicht jede Verbesserung muss unbedingt immer strukturell sein. Manchmal hilft es auch, dass es eine klare Aufgabenverteilung auf der Wache zum Beispiel gibt. Ne? Der eine macht ein bisschen das Lager, der andere ist eher so fürs Fahrzeug verantwortlich, weil der immer so gerne Fahrzeug macht. Keine Ahnung, wie sowas in die Richtung. Ne? Transparente Absprachen. Leute, nicht immer dieses, boah, das darf ich euch nicht sagen, das kann ich euch, sondern es müsste mehr in, ich erzähle euch das oder das ist folgendermaßen oder ähnliches. Ich kenne das als Leistungskraft wirklich oft genug und ich versuche möglichst transparent mit meinen Mitarbeitern zu sein oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ja, und denen so viel zu erzählen, wie ich kann. Es gibt einige Sachen, die sind natürlich strategisch, die dürfen wir nicht ansprechen, aber es sind wirklich auch Sachen, die wollen die meisten gar nicht wissen. Es gibt aber auch Sachen, wo ich sage, boah, darüber muss ich mit euch reden, weil dann versteht ihr das auch, warum das so ist. Und ich habe oft erlebt, dass durch Transparenz schon so viel geklärt sein kann, weil die Leute, ey, wir reden hier nicht mit Kindergartenkindern, wir reden hier nicht mit Jugendlichen, wir reden hier mit erwachsenen Menschen, ja, Fachkräften noch dazu, die Verständnis haben, die Empathie haben, die etwas verstehen können, die selbst aus dem Leben kommen und das einschätzen können, wo wir nicht so tun müssen, als ob wir jetzt die Kindergärtner wären, die irgendwie irgendwen vorschützen müssen vor irgendwelchen gewissen Fakten zum Beispiel. Manchmal müssen sie es aber auch nicht wissen, um einfach ja das Team nicht zu belasten, gibt es auch. Feste Zuständigkeiten finde ich immer super oder einfach das bewusste Zulassen von Pausen, wenn es halt möglich ist. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Was ich auch so super gerne schon gemacht habe, ist halt im Team einfach Rückhalt aktiv leben. Ja, wenn Entscheidungen zum Beispiel getroffen werden, dann versucht die nicht im Nachhinein erst zu zerlegen, sondern erstmal füreinander einzustehen. Ja, nicht so sagen, boah, ach ja, das ist passiert, ja, ist klar, das war ja der und diejenigen und so weiter. Ne? Nee, ist nicht so. Und ich kann da dann nur sagen, wir haben damit angefangen, uns jeden Monat zum Beispiel im Rettungsdienst einmal an einer Wache zum Grillen, was jetzt ist natürlich zu kalt dafür, aber sich einfach in die Halle zu setzen abends und da kommen alle aus den Wachen zusammen. Und das muss nicht immer unbedingt organisationsintern sein, das kann auch organisationsübergreifend sein, dann kommen alle zusammen und quatschen einfach mal, lernen sich kennen, die können über die Arbeit sprechen, die können aber auch über alles andere sprechen und dabei entsteht echt Rückhalt, weil dadurch kommt dieses Teamgefüge erst zusammen. Ne? Manchmal redet man auch einfach über einen Einsatz, wo man sagt, boah, wo ich dich jetzt gerade sehe, wir sind doch letztens auf den und den Einsatz gemeinsam mit NEF und RTW gefahren, lass uns mal da ganz kurz reden drüber, ja? Was war denn da los? Kam bisher nicht dazu, dich nochmal darauf anzusprechen. Ey, ich habe da schon so viele coole Sachen erlebt. Ne? Fehler lassen sich klären. Ja? Das muss man einfach sagen. Und Loyalität ist eine Grundlage, die wir dafür brauchen. Und die entsteht eben nur, indem man sich, wenn Menschen Verantwortung einfach tragen können und wenn sie sich gegenseitig kennen und schätzen. Ja. Wichtig aber auch ist, dass wir auch Grenzen ernst nehmen. Das ist das Fünfte. Ja, auch die eigenen zum Beispiel. Nicht jeder muss immer alles kompensieren. Da muss man mal Stopp sagen. Nicht jeder Ausfall muss durch Selbstausbeutung aufgefangen werden, dass man sagt so, oh, jetzt muss ich aber ran, ich kann den nicht allein lassen. Das ist kein Egoismus, das ist Selbstschutz. Denn am Ende geht ein Team hält nicht durch, weil es besonders hart ist. Ein Team, finde ich, hält durch, weil es ehrlich miteinander ist, aufeinander achtet und sich gegenseitig nicht ausspielen lässt. Und vielleicht ist genau das im Moment die wichtigste Ressource vielleicht, ja. Das, genau das. Ihr könnt das gerne selbst mal reinschreiben. Ich würde mich hier echt interessieren, was ihr dazu sagt. Aber darüber muss man einfach mal ganz, ganz deutlich reden. Geht ins Team rein, quatscht zusammen, steht füreinander ein und spielt euch nicht gegenseitig aus. Bevor wir diese Folge abschließen, will ich bewusst noch einen kleinen Schritt weitergehen. Nicht mit irgendwelchen schnellen Antworten oder andere Sachen, sondern einfach mit Fragen und Lösungsansätzen, über die wir als System oder als Organisation oder als Team zum Beispiel ehrlich nachdenken müssen. Denn einiges ist ja schon klar. So wie es gerade läuft, ist es für viele dauerhaft einfach nicht tragbar. Erstens, weil Ressourcen ehrlich abgebildet werden müssen. Solange wir uns mit Statistiken beruhigen, die Verfügbarkeit einfach nur auf dem Papier zeigen, werden wir immer zu dem Schluss kommen, es reicht doch. Aber Freunde, es reicht nicht. Wenn Fahrzeuge faktisch nicht verfügbar sind, dann muss das auch irgendwie sichtbar sein. Sonst wird auf Basis falscher Daten entschieden. Ja, ohne ehrliche Zahlen gibt es einfach keine ehrliche Lösung. Zweitens finde ich, die Einsatzfrequenz, die braucht Konsequenzen. Wenn Einsätze steigen, dann muss sich doch auch irgendwas bewegen. Dann braucht man mehr Fahrzeuge oder mehr Vorhaltezeiten, andere Vorhaltezeiten, vielleicht ein anderes Schichtmodell. Ja. Zweitens finde ich, Einsatzfrequenz braucht einfach Konsequenzen. Weil wenn Einsätze steigen, dann muss sich auch was bewegen. Dann brauche ich mehr Fahrzeuge. Dann brauche ich vielleicht andere Vorhaltezeiten. Vielleicht sogar andere Schichtmodelle, werden mich einige verhassen für diese Aussage, weil sie ihr Schichtmodell vielleicht gerade mögen. Ne? Entlastung braucht man auch durch zum Beispiel alternative Versorgungsstrukturen. Man kann nicht dauerhaft mehr Leistung fordern und gleichzeitig so tun, als wäre das folgenlos. Ja? Also geht nicht. So, und Dokumentation, die wir führen zum Beispiel, die muss entlasten. Nicht einfach erdrücken. Ne? Dokumentation ist super, super, super wichtig, aber sie darf nicht so gestaltet sein, dass sie Personal komplett bindet, statt Versorgung zu sichern. Ich erlebe es selbst. Wir haben selbst ein Modell, wo wir zum Beispiel das Wachbuch oder ähnliches nicht unbedingt digital, sondern immer noch mit tausenden Zetteln führen. Überall hängt irgendwo auf der Wache eine Liste und die sucht man und guckt und wenn man doch eine vergessen hat, dann gibt's wieder Ärger. Dabei sind wir im digitalen Zeitalter. Deswegen, ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel da draußen schon sehr, sehr digital arbeitet und es kaum noch Papier gibt, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare oder haut eure Meinung gerne raus. Das heißt einfach, um das nochmal klar zu sagen, wir brauchen einfach bessere Systeme, wir brauchen weniger so eine Redundanz und einfach realistische Anforderungen, weil nicht jede Absicherung nach oben darf unten zu mehr Arbeit führen. Ja, es muss, also QM muss sein, das ist einfach so, das ist auch richtig so, aber sie sollte halt nicht zu massiver Mehrarbeit führen. Viertens ist, Pausen und Arbeitsschutz müssen real werden und nicht nur theoretisch, weil Gesetze schützen nur dann, wenn sie auch im Alltag wirklich durchsetzbar sind. Wenn Pausen regelmäßig ausfallen, dann ist das kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem. Und mal so eine Frage an die Kollegen nach Berlin zum Beispiel. Wer von euch fährt nicht unbedingt raus mit dem RTW morgens und kommt abends erst wieder und nimmt sich immer eine Stulle mit oder sowas, damit er wenigstens irgendwas zwischen den Kiemen hat? Ja? Das ist tatsächlich Alltag, nicht nur in einer Stadt wie Berlin. Und das muss einfach so benannt werden. Deswegen muss da dieses strukturelle Problem einfach behoben werden mit den Pausen. Da muss eine Lösung gefunden werden. Und Verantwortung, übrigens, über die haben wir heute auch geredet, die braucht Rückhalt. Wer eigenständige Entscheidungen fordert, muss auch bereit sein, diese Entscheidung einfach mitzutragen. Rückhalt zu geben für diese Entscheidung. Auch dann, wenn sie im Nachhinein vielleicht mal unbequem ist. Und Fehlerkultur bedeutet halt nicht, du darfst Fehler machen. Fehlerkultur bedeutet, wir tragen gemeinsam Verantwortung Und wir reviewen das, ohne immer nur mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Aber heißt für uns auch, dass wir diese Verantwortung dann auch mitunter annehmen müssen. Na, wenn wir einen Fehler machen, müssen wir dafür gerade stehen. Auch als Notfallsanitäter zum Beispiel oder Rettungssanitäter, je nachdem wer da ist. Ohne diesen Rückhalt aber wird Verantwortung zur Belastung, finde ich. Und nicht zur Stärke. Ja. Und ich glaube, als letztes reden wir nochmal über die Lösung mit der Wertschätzung. Ja, die Wertschätzung, die muss sich einfach im Alltag zeigen. Nicht immer mit Worten, nicht immer mit irgendwelchen Aktionstagen, ja, sondern mit planbaren Dienstplänen, vielleicht auch weit vorausplanbar, mit verlässlichen Pausen, mit ehrlicher, transparenter Kommunikation und mit echter Beteiligung. Alles andere bleibt zwar gut gemeint, ist einfach wirkungslos. Ne? Und ja, gut, doch vielleicht noch als siebten, so als wichtigsten Punkt. Gute Leute halten heißt ihnen zuhören. Das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, auch aus eigener Erfahrung. Also nicht erst, wenn sie kündigen, nicht erst, wenn sie zum Beispiel irgendwas reduziert haben, sondern einfach vorher. Denn wer leise geht, hat am meisten leise. Denn wer leise geht, der hat meist lange leise gelitten. Ja? Und der Rettungsdienst, der braucht keine Helden, die sich irgendwie aufreimen. Er braucht einfach Strukturen, in denen diese Menschen diesen Job gesund, professionell und langfristig einfach machen können. Und da rede ich, wie gesagt, nicht nur über Ausrüstung, auch ein großes Thema auf jeden Fall im Rettungswagen, ne? Hydraulische Tragen und so weiter. Aber wenn die Strukturen schon stimmen, dann ist schon über die Hälfte der Miete getan. Und dann kann man gesund arbeiten. Dann kann man professionell seinen Job tun. Dann kann man das vor allen Dingen länger als die, ja, wie wir früher mal angesprochen haben, die 10 Jahre im Rettungsdienst machen. Und das sind keine Luxusanforderungen, wirklich. Ich finde, das sind ganz normale Voraussetzungen, damit dieses System einfach in Zukunft funktioniert, oder? Haut mir dafür sehr gerne selbst mal eure Meinung raus unter retterview.de/Frage und sagt mir selbst mal, wie es bei euch läuft. Oder habe ich da irgendwas falsch gesehen? Bin ich da zu weit gegangen oder ähnliches? Gebt es auf jeden Fall mal rein. Also bevor ich diese Folge beende, ist mir eins wichtig. Das hier sollte keine Folge sein, nach der man denkt, boah, alles ist schlecht im Rettungsdienst, alles ist kaputt. Im Gegenteil. Ne? Diese Folge, finde ich, sollte zeigen, warum sich der Rettungsdienst für viele gerade schwer anfühlt. Und dass dieses Gefühl ist, kein individuelles Versagen ist. Ja, deswegen bitte denkt nicht, dass ich jetzt sagen möchte, boah, der Rettungsdienst ist alles schlecht und ich habe hier den Glauben an Rettungsdienst verloren, das habe ich noch lange nicht, sonst wäre ich nicht mehr da. Ja, diese Folge sollte einfach zeigen, warum das eben so manchmal so schwer ist für uns. Wir haben über Arbeitsverdichtung halt einfach gesprochen, über Zahlen, die steigen, über Ressourcen, die nicht mitwachsen. Wir haben über Wertschätzung geredet, die oft gesagt, ja, zu selten halt einfach gespürt wird, über die Verantwortung, die größer wird. Und ja, der Rückhalt, den wir halt einfach auch haben wollen und brauchen und uns auch teils schon einfordern. Ne? Und warum Leute so leise halt gehen. Und das tut mir immer wirklich in der Seele weh. All das, finde ich, hat einen gemeinsamen Nenner, den wir uns nochmal wirklich vorhalten müssen. Es liegt nicht an den Menschen, sondern an den Rahmenbedingungen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, arbeiten jeden Tag unglaublich engagierte Leute. Kluge Leute, empathische Menschen, wirklich im Rettungsdienst. Ja, also das sind Menschen, die diesen Job nicht machen, weil er einfach bequem ist. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Der ist nicht bequem. Er ist überhaupt nicht. Es ist keine Routine und so weiter. Ja, er ist einfach, er ergibt einfach Sinn. Und ich glaube, deswegen sind viele so im Rettungsdienst. Und genau diese Seite möchte ich auch gerne weiterhin in den nächsten Folgen stärker in den Fokus wieder rücken. Also keine Sorge, ich werde hier nicht immer nur eine Meckerfolge machen. Und in der nächsten Episode reden wir über das, was diesen Beruf einfach ausmacht. Und ihr werdet euch hoffentlich freuen, denn es geht wieder um Einsatzstories, um Erlebnisse und Momente, die man einfach nicht vergisst. Ja. Und wir nehmen uns natürlich Zeit für eure Fragen. Auch da kommen wieder Community-Fragen. Ihr habt wieder ganz viele E-Mails geschrieben. Auch ganz viele Kommentare für das, was euch beschäftigt, mit dem, was ihr erleben wollt und dem, was ihr teilen möchtet. Also heute ging es einfach mal ums System und nächstes Mal geht es wieder um die Menschen. Also danke, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Danke für eure Arbeit und ja, das meine ich genauso, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke für eure Arbeit. Bis zur nächsten Folge Retterview, euer Sammy.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.